Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Guten Morgen, schönen Sonntag Ihnen. Der Papst ist da. Der Vegan-Papst, so wird er gern bezeichnet. Der vegane Koch Deutschlands ist zu Gast. Attila Hildmann, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Jetzt hast du dich ganz leicht zur Seite gedreht und gemacht. Magst du nicht hören?
Naja, Papst ist ja was sehr Religiöses und ich versuche eigentlich in meiner Arbeit immer zu vermeiden, dass man unter veganer Ernährung irgendwie so eine Ersatzernährungsreligion versteht. Deswegen, ich sehe mich als inspirierender Kochbuchautor. Aber Papst ist was, was du vielleicht ganz witzig findest, deswegen ist es okay.
Dann reden wir später mal noch ein bisschen über die eigentliche Berufung, die du für dich gefunden hast. Wann war denn der Papst, ich mache mit der linken Hand so Gänsefüßchen, das letzte Mal in der Kirche?
Das ist sehr lange her. Weihnachten?
Mhm. Letztes Weihnachten?
Ja.
Okay. Bist du christlich oder gehst du einfach nur zur Kirche, wenn die anderen auch gehen und du so ein schönes Familiengefühl brauchst?
Ich bin auf jeden Fall christlich aufgewachsen, evangelisch, war auch bei den christlichen Pfadfindern und ich lasse mich einfach von vielen Religionen inspirieren und dennoch finde ich, dass zu wichtigen Familienanlässen geht man dann einfach zusammen in die Kirche.
Dann machen wir uns jetzt mal zu Beginn dieses Jahres 2015 zwei fleischlose Stunden. Attila Hildmann ist zu Gast im HR1 Talk und wir sind ausgestattet mit Orangensaft und mit stillem Wasser. Alles ist gut.
HR1,
der Talk ist hier und ich benutze, lieber Attila, das Wort jetzt nochmal, der veganen Papst, weil ich diesen Vergleich gerne noch ein bisschen ausarbeiten würde.
Du hörst doch nicht auf, den Papst rumzutreten irgendwie.
Also wie wurde aus dem ganz normalen Attila einer, zu dem alle aufschauen, weil er was ganz Besonderes macht?
Einfach dadurch, dass ich es einfach liebe, in der Küche zu stehen, um mich mit Ernährungsdingen zu befassen. Und ich habe dann einfach selber irgendwie angefangen, vegan zu kochen vor 14 Jahren, habe das für mich persönlich gemacht und habe persönlich erstmal davon riesigen Eigennutzen gehabt. Niedriger Cholesterinspiegel, eine bessere Fitness, 35 Kilogramm abgenommen und dann hat man einfach Rezepte entwickelt und die Leute haben einen dann irgendwann gefragt, wie machst du das? Dann bin ich damit rausgegangen und habe die Sachen erstmal kostenlos auf eine Internetseite gestellt, attilahildmann.de und dann meine ersten Bücher selbst verlegt und dass ich einfach diesen Status vielleicht jetzt habe, dass ich Menschen inspiriere, animiert dann Leute zu irgendwelchen komischen Vokabeln wie Papst, aber es ist einfach erstmal eine Sache, wahrscheinlich gibt es weit und breit in Deutschland nicht so viele Leute, die so für dieses Thema brennen und daher kommt das dann sicherlich auch.
Wie viel Glaube steckt hinter der veganen Ernährung?
Eigentlich gar nichts. Letzten Endes ist das eine sehr vernünftige Ernährungsweise, wenn man sich überlegt, dass vegan ja nicht bedeutet erstmal, dass es irgendein abstrakter Begriff ist, sondern es bedeutet vor allem Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse essen, kaltgepresste Öle, eigentlich das, was die Ärzte uns ständig empfehlen. Und gleichzeitig setzt man natürlich auch ein Zeichen gegen Massentierhaltung, Tiertransporte, Regenwaldabholzung etc. Also es ist eine sehr, sehr vernünftige Art und Weise, sich zu ernähren im 21. Jahrhundert, wo wir 7 Milliarden Menschen haben auf diesem Planeten.
Hm. Dieser Glaube hat eine ganz tragische Ausgangssituation. Du hast deinen Vater verloren. Herzinfarkt auf der Skipiste. Du warst dabei. Du warst noch nicht mal 20 Jahre alt. Wie ging das denn vonstatten? Bist du nach Hause gefahren und hast gesagt, jetzt ernähre ich mich richtig und hast angefangen, deinen Kühlschrank auszuräumen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, das ist ganz schleichend passiert. Eigentlich mit 19 ist halt mein Vater am Herzinfarkt vor meinen Augen gestorben und das war dann auch mittlerweile sein dritter Herzinfarkt. Davor wurde auch mal operiert und ist ins Koma gefallen. Eine ziemlich tragische Geschichte, weil die Ärzte ihm eigentlich nie Ernährungsempfehlungen gegeben haben, sondern ihm die sogenannten Beta-Blocker verschrieben haben nach der OP und der Lebensstil hat sich nicht verändert. Und für mich war es dann einfach so, ich habe das dann mir sehr zu Herzen genommen. Da hast du erstmal einfach mindestens ein halbes Jahr von ziemlich tiefer Trauer gehabt. Dann kam die Verdrängung und ich hatte einfach selber ein massives Übergewichtsproblem, 35 Kilogramm mehr als jetzt und auch einen sehr hohen Cholesterinspiegel. Das heißt, ich bin zum Arzt gegangen und der meinte zu mir, wenn du so weitermachst, dann trifft dich bald dasselbe Schicksal.
Und dann kam die große Angst, oder?
Die Angst kam, ich war aber immer noch nicht in der Lage, selber was zu ändern und habe dann durch ein Gespräch mit einem Freund über Tierhaltung, Massentierhaltung etc. einfach mal diesen Entschluss gefasst, mich vegetarisch erstmal zu ernähren. Und wenig später dann einfach vegan und rückblickend wäre das sicherlich eine effektive Methode gewesen, meinen Vater am Leben zu erhalten, weil eine vegane Ernährung vor allem sehr herzfreundlich ist.
Hm. Jetzt machst du das seit wie vielen Jahren?
Das sind jetzt tatsächlich 14 Jahre.
Hm. Und hast du zwischendrin mal gedacht, ach komm, lass bleiben, ist viel zu anstrengend?
Na, ich habe das vor allem in den ersten Jahren einfach auch gedacht und habe da auch ganz viele Rückfälle gehabt, mal irgendwie eine Pizza mit dick Käse drauf oder eine Lachspasta und letzten Endes auch dieses Dogmatische in diesen Veganerkreisen, wenn du da ein bisschen recherchierst selber und dich so ein bisschen auf die Suche machst und da wird man ja dann gleich als schlechterer Mensch betitelt, wenn man sich irgendwie anders ernährt, wenn man mal irgendwie ein bisschen eine dicke Scheibe Käse aufs Brot macht und das sind so Momente gewesen, wo ich gesagt habe, also ich möchte einfach nicht dazugehören, dann esse ich wieder Fleisch oder so und ich habe mich dann aber wirklich selber gefragt, warum mache ich das eigentlich? Warum habe ich diese Beweggründe? Und mir haben dann diese Gruppengründe für mich haben die keine Rolle mehr gespielt. Also ich wollte ja nicht zu einer Gemeinschaft dazugehören, zu einer veganen Szene, sondern ich habe was für mich getan, wo ich sage, das macht Sinn. Und dann hatte ich diese Rückfälle einfach nicht mehr und mir ging es wirklich super und immer besser. Und ich bin sehr froh, dass ich dabei geblieben bin.
Und das ist der Anfang der Geschichte von Attila Hildmann. Wir haben noch mehr zu erzählen. Das ist der HR1 Talk.
HR1.
Attila Klaus-Peter Hildmann wird am 22. April 81 in Berlin geboren. Wo sind denn Klaus und Peter hin?
Die sind nach wie vor auf dem Pass. Da bin ich auch sehr stolz drauf, weil das sind meine beiden Onkels. Und ich bin ja bei deutschen Eltern aufgewachsen, obwohl ich türkische Wurzeln habe. Wurde also nach der Geburt adoptiert. Und ich habe das Beste aus zwei Welten. Ich sag mal, wenn du mich mit dem Auto vergleichst, die Karosserie ist türkisch. Der Motor ist ein deutscher Sechszylinder-Boxermotor. Und das Motor ist wieder türkisch, weil es mein Temperament.
Hast du deine leiblichen Eltern jemals gesehen, getroffen?
Ja klar, die habe ich mal getroffen vor ein paar Jahren, die hatten sich irgendwie drum gekümmert um Kontakt und es ist ganz interessant, das mal zu sehen. Wir haben auch spärlichen Kontakt aktuell, das ist einfach ganz schön mal zu sehen, woher man eigentlich kommt.
Ich glaube und unterstelle dir jetzt mal, dass du in einer sehr, sehr tollen Familie groß geworden bist, weil du ganz schöne Erlebnisse auch schon niedergeschrieben hast über deine Kindheit. Wie sehr hat denn dieses kleine Attila-Herz wehgetan, als es erfahren musste, da lief irgendwas anders als bei anderen. Da haben mich auch Menschen allein gelassen.
Ja, ich glaube, das waren so zwei Momente in der Kindheit. So das erste Mal wurde es mir gesagt, ich habe es wohl nicht verstanden, hat meine Mutter erzählt. Da war ich zu jung, also für meine Entwicklung zu jung. Wahrscheinlich war das so das Alter, wo man sagen kann, aber mich hat es noch irgendwie verwirrt. Und später war es dann so, dass ich mich auch wirklich gefragt habe, warum ich so anders aussehe. Mir das irgendwie keiner erklärt hat. Dann saß ich irgendwie bei den Nachbarskindern. Die Mutter hat gerade irgendwie so Vollkornbrot mit Marmelade geschmiert und dann meine ich halt so, sag mal, kann das nicht sein, dass ich vielleicht Ossi bin, weil ich so anders aussehe?
Ossi?
Ja. Ich komme aus Berlin und dann haben die irgendwie alle laut losgelacht und ich bin dann aber beim zweiten Mal ein bisschen besser drüber weggekommen, als sie es dann wirklich auch gesagt hatten und ich es verstanden hatte. Aber ich hatte das Gefühl, dass man schon irgendwie vielleicht nicht so der richtige Sohn ist in dem Moment. Und man fragt sich halt so, ist man jetzt wie so ein zugekauftes Geschenk oder so? Und
solche Gedanken hattest du?
Ja, klar.
Wer hat dir diese schlimmen Gedanken denn wie genommen?
Ich denke, die Liebe, die bedingungslose Liebe von meinen Eltern, dass sie einfach einem nicht das Gefühl gegeben haben, dass man nicht Eigenfleisch und Blut ist.
Da gab es aber Eigenfleisch und Blut. Du bist mit Geschwistern groß geworden?
Richtig, aber das waren dann, mein Bruder ist der leibliche Sohn von meinen Eltern und ich bin das einzige adoptierte Kind.
Und hast du irgendwelche Unterschiede spüren müssen oder war es der Attila und der Bruder vom Attila?
Nee, wir sind schon sehr grundverschieden.
Wie war das denn bei dir als Kind? Was hattest du denn auf dem Pausenbrot? War das Schokocreme, war da Schinken drauf oder Käse? Wie sah das bei dir aus?
Bei mir war das so, dass meine liebe Mama mir immer, also da hatte ich total Lust drauf früher, die hat so Vollkornbrötchen gemacht und hat da Butter aufgestrichen, ein bisschen Camembert und vielleicht eine Tomate. So. Und zwar hat sie das wie so ein Big Mac geschnitten, das Brötchen. Das heißt drei Scheiben von dem Brötchen. Und damit hatte ich halt in meiner quadratischen Brotbox immer so das totale Highlight.
Hat das denn geschmeckt?
Das hat super geschmeckt.
Ja, er sagt, es schmeckt super. Also du hast Zeiten gehabt, wo du dieses Camembert-Brötchen von der Mama aus der Brotdose geliebt hast.
Ich würde es auch heute noch lieben. Es war einfach cremig, butterig, du hast reingebissen und du hast einfach die Liebe von deiner Mutter auch gespürt.
Ich kann mich an meine Großmutter erinnern. Die war auch ein paar Kilo zu schwer. Ich weiß, auch dein Vater war ein paar Kilo zu schwer. Und ich weiß, du hast eine traumhaft tolle Erinnerung an seinen Bauch.
Ja, richtig. Ich habe mal mit ihm das Boot geschaut Und ich weiß noch, dass solche Filme, dann hat man sich irgendwie so ein bisschen als Sohn auf den Bauch gekuschelt, wurden einem die Haare gestreichelt und
Hat Vater sich um den Sonntagsbraten gekümmert?
Nee, gar nicht. Papa war deutscher Ingenieur und hat bei der Bundesanstalt für Materialforschung gearbeitet und er hat die Küche tatsächlich gemieden wie die Hölle. Und das hat mich immer persönlich verwundert, weil ich habe da sehr gerne abgehangen und Teige geknetet und mit meiner Oma und meiner Mutter irgendwie Rezepte nachgekocht. Das war für mich ein sehr, sehr schöner Ort.
Und das sagt der vegane Vorkocher der Nation, Attila Hildmann, der ist zu Gast im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Der Talk mit Marco Schreil und mit Attila Hildmann, veganer Koch, Kochbuchautor. Und bei der Recherche, Attila, habe ich auch das Wort Fitnessmodel gefunden. Wie oft machst du Sport?
Aktuell, dadurch, dass ich wirklich auch so viel reise, ich war dieses Jahr 10 Wochen in Amerika, letztes Jahr Japan und geht der Sport ein bisschen in den Hintergrund. Ich kann halt sehr viel durch Ernährung regeln, das heißt, ich muss nicht mehr zum Sport gehen, um ein Sixpack zu halten oder meine Form.
Und nein, das musst du erklären, wie kommt das ohne Sport?
Du schaust einfach darauf, was für einen Treibstoff du zu dir nimmst. Wenn du ausgewogen isst mit viel Salat, viel Gemüse, dann muss man ja manchmal nicht auch abtrainieren, sondern man isst einfach grundsätzlich gesünder und man wird schneller satt und kann halt eben einfach seine Form halten. Und dann war das so zum Beispiel wie gestern, dann war ich irgendwie in Hamburg, bevor ich hergekommen bin. Da gehe ich irgendwie eine halbe Stunde in den Pool, mache irgendwie 100 Liegestütze und bin fertig. Und das innerhalb von einer halben Stunde. Also ich schwimme so 100 Meter, mache 10 Liegestütze, nochmal 100 Meter.
Ich wollte schon sagen, 100 Liegestütze am Stück.
Nee, auf
gar keinen
Fall.
Wäre ich jetzt auf die Knie gegangen.
Ich mache es halt schnell, effektiv und dann bin ich weg und kann mich auf neue Sachen stürzen und so kannst du deine Form halten.
Boxst du auch?
Nur verbal.
Und musikalisch, weil du wünschst dir Survivor mit ja. Eye of the Tiger.
Richtig, ein inspirierender Song meiner Jugend, das kennen wir alle, Rocky. Und immer durchhalten, immer wieder aufstehen, so gewinnt man.
Attila Hildmann ist zu Gast im HR1 Talk. Attila Hildmann sitzt mir gegenüber, der ist Bestseller-Autor. 6 vegane Kochbücher hatte er schon rausgebracht. 2013, Attila, waren deine Bücher, ich habe es recherchiert, in der Kategorie Ratgeber gleich auf mehreren Positionen. Vegan for Fit auf Platz 1, Vegan for Fun auf Platz 7, Vegan for Youth auf Platz 22. Und jetzt seit Ende des Jahres gibt es den nächsten Kracher, wie ich finde, Vegan to Go. Viele sagen, endlich. Jetzt wissen wir auch, was wir machen, wenn wir unterwegs sind.
Vor allem wissen wir jetzt, was wir machen können, wenn man, ich sag mal, wirklich schöne Klassiker vegan machen möchte, wie einen Schokokuchen oder eine richtig schöne Pasta, einen guten Sandwich oder einen Salat fürs Büro, also schnelle, effektive, einfache Küche. Ich habe mich in den letzten Büchern immer sehr auf Gesundheit versteift und die besten und hochwertigsten Zutaten benutzt, um bestimmte Effekte nachzuweisen, zum Beispiel, dass man nicht nur effektiv abnehmen kann mit veganer Ernährung nach Vegan for Fit, sondern zum Beispiel bei Vegan for Use ging es darum, da habe ich meine Diplomarbeit auch drüber geschrieben, wie man durch antioxidantienreiche, also sehr schutzstoffreiche Ernährung sich vor Alterungserscheinungen schützen kann. Und Vegan to Go ist wie so ein Befreiungsschlag für mich auch als kulinarischer Kochbuchautor, weil es einfach auch mal wirklich Schlemmerküche ist, vor allem sehr einfach und simpel.
Vegan to Go heißt also, ich packe meine Plastikdose?
Das kannst du natürlich machen. Wir haben jetzt bei Vegan2Go wirklich alles auch so in Metalldosen abfotografiert.
So Frühstücksdosen, ja.
Frühstücksdosen, genau, von der Armee auch. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch geworden.
Seite 150 habe ich aufgeschlagen im Buch. Da ist der Traum meiner Dienstreisen drin. The best club sandwich ever. Natürlich vegan, ja. Ist der aus Frust entstanden, weil du eben auch ab und an mal in Hotelzimmern sitzt und denkst, oh, so ein Club-Sandwich wäre jetzt toll, aber dieses blöde Hähnchen dazwischen gefällt mir gar nicht.
Absolut, also man kann einfach nicht verschweigen, dass wenn man als Veganer unterwegs ist, dass man wirklich viele Probleme hat, dass man sehr karg isst, weil Restaurants, Snackbars, Imbisse oft erstmal gar nicht wissen, was vegan eigentlich heißt und was sie dir dann anbieten können. Das heißt, ich sag mal, ein Salat mit Essigöl ist schon, sag ich mal, ein richtiges Highlight, vor allem in Deutschland. Und ich denke mir da manchmal, wenn ich dann wirklich im Hotel bin, das war jetzt hier gerade in New York, da gab es dann irgendwie ein Club-Sandwich auf der Karte und ich dachte mir so, das könnte ich doch eigentlich mal in vegan nachbauen und vielleicht kommt der Tag eines Tages, wo man wirklich sowas auch bekommt, weil es einfach eine gesunde Alternative wäre.
Diese Stapelsünde, so nenne ich so ein Club-Sandwich, was man sich dann irgendwie kurz nach Mitternacht noch reinzieht auf dem Hotelbit, ist also auf Seite 150 und du brauchst dafür das Johannesbrot, Kernmehl, die Reismilch, das vegane Hähnchenfilet. Ich glaube, ich habe in meinem Viertel so 7 Supermärkte, die ich so um mich drum herum habe. Ich würde dort stehen und würde nichts davon finden.
Da machst du dir einfach einfacher und geh einfach nur in den Bioladen. Denn da kriegst du die Sachen und brauchst gar nicht lange suchen. Und da gibt es auch ganz kompetente Mitarbeiter, die wissen, wer Attila Hildmann ist und sicherlich auch mein Buch kennen. Und die würden dir sofort die Zutaten in den Einkaufswagen legen, dass sogar du das schaffst.
Wir alle sind, glaube ich, an derselben Stelle derselbe Typ. Nämlich, wir folgen gewissen Stereotypen. Und zu einem Club-Sandwich gehört eben eigentlich dieser krosse Speck. Und du bist ganz schlau und haust Kartoffelchips dazwischen. Also brauchen wir wirklich nur diese Assoziation?
Ich glaube schon, dass man viel auch über Texturen erreichen kann. Und dass man dann grundsätzlich einfach das Gefühl hat, das schmeckt vielleicht jetzt nicht nach Fleisch oder nach einem Club-Sandwich. Es schmeckt einfach nach einem richtig geilen Sandwich. Ich habe jetzt zum Beispiel für dieses Speckaroma kann man geräucherten Tofu nehmen. Den brät man richtig schön kross an. Der hat dann wirklich so einen salzigen, tollen Geschmack. Den kriegst du auch im Bioladen. Kartoffelchips ist einfach für mich, da kommt so der alte, moppelige Couch-Potato raus. Und das muss ich manchmal ab und an haben. Genauso wie schöne Schokolade. Gibt es auch tolle vegane Schokolade. Einfach wohl für Küche, das ist vor allem vegan to go.
Es liegen 3 handsignierte Bücher von dir bei uns auf dem Tisch und ich bin gespannt, wer sie bekommt, denn ich möchte sehr gern wissen, auf welcher Seite ist denn jetzt das Rezept zum Club Sandwich? Wenn Sie uns zugehört haben, wissen Sie es. 0800 155 4x1 jetzt anrufen. Dreistellig ist die Antwort. Also es sind 3 Zahlen hintereinander, so viel sei noch gesagt.
Attila Hildmann. Erste Zahl ist 1 übrigens.
Ist zu Gast im HR1 Talk.
HR1.
Der Mann, der für veganes Essen sorgt in Deutschland, ist zu Gast Attila Hildmann bei uns hier in HR1. Aber auch der große Attila hat mal ganz klein angefangen. Über den kleinen Attila können wir jetzt ein bisschen intensiver reden. Lieber Überraschungsgast, herzlich willkommen in die Leitung.
Ja, schönen guten Morgen.
Um Sie mal zu erkennen, haben Sie in der Schule direkt neben ihm sitzen dürfen?
Überhaupt nicht. Wir waren versetzt in den Klassen um ein Jahr.
Aber Sie können mir die Frage beantworten, ob Attila Hildmann ein Streber oder ein Faulpelz war?
Also als Streber kann ich ihn nicht bezeichnen, denn er hat die Schule ja so nebenbei gemacht und trotzdem alles irgendwie mit Einsen gemacht. Das heißt, um ausgelastet zu werden, musste er Chinesisch lernen, Kung-Fu betreiben und sich nebenbei selber das Programmieren beibringen.
Hast du irgendeine Ahnung, Attila?
Das ist Sebastian.
Ja, das ist der alte Schulfreund Sebastian Schwierz. Herzlich willkommen Ihnen.
Ja, hallo.
Lieber Herr Schwierz, beide haben Sie sich extrem für Physik interessiert. Hat er Sie dafür interessiert oder ging es andersrum?
Es ging eigentlich darum, wir wollten immer verstehen, was die Welt zusammenhält. Und die Physik beschreibt das ja mit der Hilfe der Mathematik. Und ja, und deswegen wollten wir einfach mal diese Gesetze begreifen. Aber letzten Endes nicht der Physik willen, sondern einfach nur, um ein gewisses Grundverständnis zu haben, wie eigentlich die Welt funktioniert. Ich kann mich auch noch an so eine lustige Situation erinnern. Ich habe mal versucht, den Foto-Effekt zu verstehen, war völlig verzweifelt. Attila kam so vorbei und hat mir das versucht zu erklären. Gefühlte 12 Fruchteis später hatte ich es dann doch nochmal kapiert.
Welcher Effekt war das gleich nochmal?
Der Foto-Effekt.
Ja.
Herr Schwierz, wie stolz sind Sie denn darauf, dass Sie mit dem großen Attila Hildmann zusammen zur Schule gegangen sind?
Attila war schon damals ein ganz besonderer Mensch, denn unsere Freundschaft hat sich hier herauskristallisiert. Und zwar nicht, weil wir, wie schon gesagt, in derselben Klasse waren, waren wir ja nicht, sondern wir haben uns durch über 200 Menschen, die uns umgeben haben, einfach gefunden. Und wir waren dann auf derselben Wellenlänge und wir haben einfach gemerkt, es passt. Man musste nicht viel immer irgendwie diskutieren oder irgendwie was erklären, sondern es war klar. Wenn wir miteinander geredet haben, wusste immer der andere, was der andere meint und es war einfach klar definiert, es war Logik und somit kamen wir immer sehr gut in unseren Gesprächen voran. Insbesondere, ich habe immer den Advocato Diabolo gespielt. Also kaum hatte Attila eine gute Theorie, habe ich ihn mal mit dem Gegenteil konfrontiert und es war sehr, sehr fruchtbar.
Herr Schwierz, ernähren Sie sich heute vegan, vegetarisch oder ich nenne es jetzt mal normal?
Um ehrlich zu sein, ich ernähre mich vegan. Also ich habe eine lange Zeit lang immer so zwischen vegetarisch und vegan geswitcht, aber ab irgendeinem Zeitpunkt, wenn man genug weiß über diese Thematik, ist man auch gar nicht mehr in der Lage, tierische Produkte zu sich zu nehmen.
Das weiß ich noch gar nicht übrigens. Ich dachte, du isst noch Karpfen. Das war so, vor ein paar Jahren haben wir drüber... Das ist nämlich das Ding, ich rede mit meinen Freunden gar nicht über Veganismus, weil es sind einfach meine Kumpels, ich beurteile die ja nicht nach ihrem Essen. Und ich weiß noch, dass vor ein paar Jahren haben wir das letzte Mal über Ernährung geredet und da ging es wieder darum, dass zu Weihnachten in Polen, er kommt aus Polen, isst man halt Karpfen. Deswegen Glückwunsch übrigens, dass ich das jetzt weiß. Also toll, dass du das machst, aber...
Ja. Und Herr Schwierz, ich kann Ihnen sagen, als Sie das gerade berichtet haben, dass Sie sich vegan ernähren, habe ich durch das Augenpaar von Attila Hildmann so ein kleines Strike-Zucken sehen.
Ich wollte mal sagen, wegen diesem Karpfen, ne, wenn man einmal im Jahr bei seiner Oma ist, ja, und das ist eine ältere Frau mit 80 und da geht Liebe durch den Magen und wenn die dann den Karpfen zubereitet, ne, dann ist es ja schwierig, dann zu sagen, so, Oma, nee, das esse ich jetzt nicht, ne, da bricht ja eine Welt für die Schau zusammen, ja. Und dementsprechend habe ich das ja immer noch eine lange Zeit gemacht. Aber mittlerweile kriege ich das schon ganz gut hin, dass man, wenn man auf Feiern geht, selber vegane Sachen mittlerweile auch mitbringt. Und die Leute sind dann immer zunächst mehr begeistert. Also die greifen dann doch schon mal zu den Alternativen. Und das ist dann schön zu sehen, dass es bei einer Familie, die sehr stark auf diesen polnischen Fleischkonsum aus ist, sich dann doch noch fürs Vegane interessiert.
Herzlichen Dank. Sebastian Schwierz ist der ehemalige Schulfreund von Attila Hildmann. Die zwei sehen sich heute noch und das war eine tolle Überraschung. Herzlichen Dank Ihnen.
Ja, gerne.
Danke, Basti. Bis dann.
Tschüss, schönes Wochenende.
Jungs, tschüss.
Bis zum nächsten Falafel.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Schönen Sonntag Ihnen und wenn Sie gerade dabei sind, das Mittagessen herzurichten, hier ist das schlechte Gewissen. Attila Hildmann, der vegane Vorkocher der Nation, ist zu Gast. Gehört dieser Sonntagsbraten abgeschafft?
Das finde ich nicht. Ich würde eigentlich eher begrüßen, dass es wieder in Deutschland eingeführt wird.
Warum?
Weil wir früher in einer Gesellschaft gelebt haben, wo Fleisch wirklich noch Wert hatte und wo die Familie zusammengekommen ist und wo man das auch wirklich gewertschätzt hat, auch dass da ein Tier gestorben ist für, sondern bei uns ist es ja einfach so, dass wir aktuell dreimal mindestens am Tag in der deutschen Gesellschaft Fleisch konsumieren. Dieser Massenkonsum ist an vielen Problemen auch in der Massentierhaltung beteiligt und nicht der Sonntagsbraten. Wenn wir, ich sag mal, die Hälfte der Woche Fleisch essen, dann glaube ich sogar, dass es gar keine Massentierhaltung mehr gäbe, aber wir essen halt jeden Tag in irgendeiner Form Fleisch und das führt dann eben einfach zu diesen perversen Zuständen in der Massentierhaltung und auch die Gesundheit der Deutschen leidet ja darunter, wenn 500.000 Deutsche an ernährungsbedingten Krankheiten stirbt pro Jahr.
Also wünschst du dir im Grunde genommen das Bild, was es früher mal gab, in der Woche gibt es Suppe und Brot und am Wochenende freut sich die ganze Familie auf das Stückchen Fleisch, das was du gerne hättest.
Na Marco, das wünsche ich mir natürlich nicht, denn ich glaube, eine gesunde vegetarische vegane Küche ist nicht Suppe mit Brot.
Attila Hildmann, eine Stunde haben wir noch und die drei Bücher sind übrigens weg. Vegan to go, das neueste Buch von dir, das Rezept für Best Club Sandwich Ever, ist übrigens auf Seite 150.
HR1.
Wer den HR1 Talk kennt, der weiß, jetzt sind wir an der Kurz- und Schnellfragenfront. Attila Hildmann ist zu Gast, der Fragebogen für dich, Halbsätze von mir und du machst sie bitte zu Ende. Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist?
Die Freiheit, das zu tun, was ich möchte, nach wie vor, obwohl ich eben eine öffentliche Person bin, weil ich mich einfach nicht verbiege.
Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich?
Einen sehr geraden, aber auch sehr undiplomatischen Menschen mit Ecken und Kanten, der gelernt hat, zu sich selbst zu stehen.
Eitel?
Definitiv.
Und auch definiert, vor allem am Bauch.
Ohne Shirt sicherlich.
Ich hasse es, wenn...
Leute um den heißen Brei herumreden, denn man kann ja auch einfach sagen, was man denkt und das macht das Leben einfacher.
Das gefällt mir als Interviewer vor allem, wenn mein Gegenüber das denkt. Von meinen Eltern habe ich gelernt, dass
man bodenständig sein sollte, dass man vor allem bestimmte Werte hat, die man beibehält und sich nicht selbst aus den Augen verliert und dass, egal wie erfolgreich man ist, dass man einfach nach wie vor Familienmensch bleibt und nicht die Leute vergisst, die das alles auch möglich gemacht haben.
Der Erfolg, den ich hatte, habe und haben werde, den habe ich verdient, weil...
Weil ich immer an meine Sache geglaubt habe und weil ich wirklich auch hart arbeite und ich habe oft in meinem Leben den Abgrund gesehen und musste mich da irgendwie rausbuddeln und ich denke, dass ich eine sehr, sehr tolle Situation gerade habe und die auch wirklich sehr wertschätze.
Mein liebster Ort ist?
Nachts auf der Autobahn Berliner Ring in meinem Porsche 911.
Die spannendste Stadt, in der ich jemals war, ist?
Berlin.
mein Glück ist?
Mein Glück ist, dass ich mittlerweile erkannt habe, dass die Gedanken Realität werden können und dass Träume oft nicht einfach nur Träume sind, sondern dass man sie tatsächlich umsetzen kann. Und das ist das, was mich täglich motiviert, nämlich groß zu träumen und groß zu leben.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Da gibt es nichts Dummes. Letzten Endes haben wir alle jahrelang oder jahrhundertelang dafür gekämpft, dass man denken und reden und tun kann, was man möchte, solange es durch Gesetze eben abgesichert ist. Und ich bin Demokrat und sehe da nichts Negatives.
Blumenwiese oder Skipiste?
Ja, definitiv Skipiste.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher. Früh, aber auch sehr lang.
Taxi oder Straßenbahn?
Taxi ist mir lieber.
Mhm. Arnold Schwarzenegger.
Großes Vorbild, was die Karriere betrifft. Jemand, der immer an sich geglaubt hat, ein Multimilliarden-Dollar-Markt erschaffen hat, durch eine Person letzten Endes. Mein Fitnessstudio würde nicht existieren ohne Arnold Schwarzenegger, weil er es einfach den Mainstream gebracht hat. Und wo er der Terminator ist, bin ich der Veganator.
Du trainierst in seinem Fitnessstudio.
Richtig, wenn ich mal in Los Angeles bin, gehe ich ins Gold's Gym in Venice, Kalifornien und ich habe da auch ein Apartment in Venice und das ist natürlich inspirierend, aber ich bin nach wie vor jemand, der eigentlich dann doch lieber an der freien Luft trainiert und ein paar Klimmzüge macht und einfach irgendwie mit dem Rad eine Runde dreht und dann im Pazifischen Ozean schwimmt.
Und er ist bei dir zu Hause im Flur?
Er ist bei mir nicht nur zu Hause im Flur, sondern auch über dem Bett. Da stehen nämlich seine 6 Regeln des Erfolges. Eine ist zum Beispiel, don't listen to the naysayers, also hör nicht den Neinsagern zu. Glaub an dich, reiß dir den Arsch auf und gib etwas zurück. Und die anderen kann man ja mal googeln.
Da war kurz der Berliner Jung, ne? So sagt man so in Berlin, reiß dir den Arsch auf.
Ja.
Ja. So viele Klimmzüge schaffe ich gerade an einem Stück?
Das sind so 35 etwa.
What?
Ja. Ich habe eine Klimmzugstange. Ich habe Anfang letzten Jahres wirklich angefangen, regelmäßig da zu trainieren und das geht schon.
Im nächsten Leben wäre ich gern?
Attila Hildmann.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit?
Arnold Schwarzenegger.
Kann ich nachvollziehen. Dankeschön. Wir sind durch. Attila Hildmann ist im HR1 Talk.
HR1.
Vegan to go heißt das neueste Buch von Attila Hildmann. Das sind vegane Gerichte auf 260 Seiten, die sehr gut funktionieren, um sie schnell zu machen, einzupacken und mitzunehmen. Attila, ein Muss für Deutschland, weil Deutschland das, wie ich es gelesen habe, veganismusfreundlichste Volk weltweit ist?
Das stimmt erstmal, dass wir hier in Deutschland definitiv eine Vorreiterrolle gerade einnehmen, was diese nachhaltige Ernährung betrifft. Ich glaube, dass meine Rezepte natürlich auch inspirieren können und ich würde mir natürlich wünschen, wenn viele Rezepte aus Vegan2Go irgendwann mal auf einer Karte von einem Restaurant landen, damit ich einfach mal was anderes kriege als Spaghetti mit Tomatensauce oder Bruschetta. Da habe ich nämlich die Schnauze voll langsam.
Wie sieht denn diese, jetzt muss ich dann doch nochmal den Vergleich zum Papst bringen, zum Vegan-Papst, die Mission des Vegan-Papst Attila Hildmann aus? Also was wäre denn für dich das Optimale?
Ich glaube, je länger man irgendwie dabei bleibt, desto mehr ist man auch komplett tiefenentspannt. Und ich habe eigentlich vor allem eine Liebe fürs Kochen und möchte in Deutschland diese kreative Gemüseküche ein bisschen etablieren, damit Menschen, die sagen, ich bin herzkrank oder ich möchte ein bisschen abnehmen oder ich möchte einfach ein bisschen leichter essen, vielleicht einfach mal eine Alternative bekommen zu einem fetten Schweinebraten oder einer Bockwurst, dass man einfach mal mehr mit Gemüse in Deutschland kocht. Und das ist, glaube ich, so mein Hauptanliegen.
Ich habe mal eine Diät gemacht vor 2-3 Jahren, durfte keine bösen Sachen essen, keine Kohlenhydrate essen und ich war trotzdem jeden Tag unterwegs und habe mich, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber am Bahnhof oder an der Tankstelle echt diskriminiert gefühlt, weil ich dachte, außer diesen kleinen Käsestreifen, und auch den dürfte ich vielleicht eigentlich gar nicht, gibt's hier nichts für mich. Wie oft geht's dir denn so?
Das Gute ist, dass diese Diskriminierung, wie du sie nennst, eigentlich dazu führt, dass man den ganzen Scheiß nicht mehr isst. Das heißt, diesen ganzen Fertigkram, die ganzen Sachen, wo es nicht darum geht, dass ein Streuselkuchen gut schmeckt oder gut für dich ist, sondern da geht es vor allem in der Entwicklung darum, dass der lange frisch bleibt, dass sich da die Kirschen nicht mit dem Teig vermengen, dass du ihn umdrehen kannst, dass die Streusel kleben bleiben. Das heißt, da wird von Fließverbesserer über Konservierungsstoffe, über Aromen jede Menge Chemiekram reingehauen und für mich ist das ganz toll, irgendwie sowas dann nicht zu essen. Also ich freue mich drüber.
Und dann lese ich im letzten Jahr über einen Tofu-Skandal. darüber, dass Hersteller von Tofu zugeben, wir machen das jetzt nicht zu 100% pflanzlich, sondern wir mischen da tierisches Öl dazu oder da sind sogar auch Fleischpartikel mit dabei. Solche Informationen, machen die dich wütend? Lassen die dich alles hinterfragen oder was passiert da mit dir?
Das ist natürlich eine Ente, das heißt Tofu, da kann man nach wie vor mit gutem Gewissens essen. Das ist einfach ein Naturprodukt aus Sojabohnen. Das würde auch gar keinen Sinn machen, tierische Produkte in einen Sojabohnenquark zu mixen, weil das Ganze nicht billiger, sondern teurer macht. Also Tofu ist ein Naturprodukt, Sojabohnen werden eingeweicht, gekocht, zermahlen, dann wird sozusagen eine Kultur dazu gegeben, es wird das gerinnt, die Sojamilch, und dann presst man eben Quark raus und das ist dann das Tofu. Wer mir jetzt misstraut und nicht den Medien, der geht einfach zum Bioladen, da kann er sich sicher sein, dass die Bio-Tofurei kein Rind in das Tofu schreddert.
Und wenn ich mich dann wirklich mal ein ganzes Jahr lang statt von meinem Steak oder von meiner Bockwurst oder von meinem Leberwurstbrötchen von Tofu und Salat ernähren würde, dann würde ich, so wie du es auch schon geschrieben hast, jünger aussehen?
Na, ich glaube, das hängt davon ab, wie viel Lebensmittel du mit sogenannten Antioxidantien isst. Es gibt diese Schutzstoffe in Lebensmitteln, wie zum Beispiel das Beta-Carotin in der Karotte, was die Karotte so orange macht, oder das Lycopin in der Tomate, was die Tomate rot macht. Diese Stoffe sammeln sich in der Haut an und können dich vor UV-Strahlung, vom Sonnenlicht schützen. Das heißt, deine Haut altert langsamer. Das ist aber eine sehr, sehr gesunde vegane Ernährung. Also sie muss sehr gut geplant sein. Ich glaube letzten Endes, du musst ja noch nicht mal ein veganes Jahr einlegen. Du kannst ja damit anfangen, einfach mal grüner in der Woche zu essen und vielleicht einen veganen Tag einzulegen. Also bloß keinen Zwang.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Der Talk mit Attila Hildmann, der berühmteste Veganer Deutschlands. So kann man es und muss man es eigentlich sagen. Und der steht auf, lass mich raten, R&B-Music. Richtig?
Ich stehe auf alte Film-Soundtracks. Und klassische Sachen.
Ich habe das jetzt gesagt, weil R&B passt zum Porsche. Fenster runter, Musik auf.
Also das wäre schon, ich sag mal, Gotteslästerung, in einem Porsche 911 Musik anzumachen, weil da hast du den Boxermotor und der hört sich gut genug an.
Mhm. Du bist stolz auf deinen Wagen, das finden so einige nicht toll. Ich finde es schön, dass du drüber sprichst. Darf der raus oder steht der in der Garage?
Der wird getreten ohne Ende.
Das heißt, du bist jeden Tag irgendwo mit dem Auto unterwegs?
Oder? Nee, nicht jeden Tag. Also in Berlin selber fahre ich zu 90% mit meinem Rad. Aber wenn ich halt irgendwie zum Beispiel auf Tour bin oder das Wetter das zulässt, dann fahre ich halt irgendwie, um Gedanken mal ein bisschen loszulassen, ganz gerne mal über die Autobahn. Und ich glaube, der ist jetzt irgendwie 4 Monate alt und hat schon irgendwie 20.000 Kilometer runter. Also, und er hält es nach wie vor gut aus, wie ich den fahre.
Was für andere so eine Panna Cotta nach dem Essen ist für dich die Spritztour mit dem Porsche? Belohnung?
Absolut. Also es ist ein unvergleichliches Gefühl. Mein Vater war ja deutscher Ingenieur und das heißt, für mich steht Porsche vor allem auch so ein bisschen für Heimatliebe und letzten Endes, ich sag mal, etwas richtig Wertvolles, was irgendwie aber dennoch bodenständig ist, elegant ist, aber nicht Macho-Style. Und das war für mich so eine Sache, vor über einem Jahr habe ich mich das erste Mal in Porsche gesetzt und dachte nur, das ist ja unglaublich, dieses Gefühl. Und seitdem bin ich wahrscheinlich der größte Porsche-Fan der ganzen Welt.
Es gibt natürlich auch noch andere Marken in Deutschland, um es an dieser Stelle zu sagen. Wir haben sie vielleicht etwas intensiv erwähnt und haben keinen bösen Hintergrund dabei. Attila Hildmann ist zu Gast im hr1 Talk. An dieser Stelle reden wir über Musik. Was sollen wir spielen?
Für mich gibt es diesmal Michael Jackson mit The Earth Song. Das liegt so ein bisschen daran, dass ich früher als Kind Michael Jackson-Fan war. Und The Earth Song ist ja ein sehr kritischer Song, was so Umweltpolitik betrifft. Und ich sehe da so ein bisschen die Parallele zu dem, was ich so tue, weil vegane Ernährung ja nicht nur gesünder ist, sondern vor allem auch gesünder für den Planeten.
Spielen wir also jetzt für Attila Hildmann. Der gibt noch eine halbe Stunde Antworten. Ich bin der mit den Fragen.
Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain?
Ein fast Allesesser und ein Vegetarier unterhalten sich. Das ist der hr1 Talk heute Vormittag. Attila Hildmann ist mein Gast. Was bitteschön ist denn so grundsätzlich falsch an meinem Butterbrot?
Ich glaube, wenn das Butterbrot nicht jeden Tag auf den Tisch kommt, ist da grundsätzlich nicht so viel falsch dran. Es ist alles eine Frage der Ausgewogenheit. Ich denke, dass es gesundheitlich wenig Sinn macht, sich mit tierischen Produkten zu ernähren. Das ist sicherlich einer der Hauptgründe für mich. Das heißt, tierische Fette stehen oft in Verdacht, zum Beispiel Krebserkrankungen zu begünstigen. Es gibt einen Nobelpreisträger, Harald Zuhausen, der sagt, rotes Fleisch begünstigt Darmkrebs. Dann gibt es andere Studien, die tierische Fette zum Beispiel mit Herzkrankheiten verbinden. Aber natürlich auch so Dinge wie Tierhaltung. Das heißt also, für ein Stück Schinken muss natürlich ein Tier irgendwo in einem Stall stehen, wird dann irgendwann zum Schlachter transportiert und abgestochen. Und da kann man natürlich drüber nachdenken, ob das so die Ideallösung ist. Ich würde es persönlich nicht gerne selber machen. Deswegen hat das natürlich auch für mich einen Beweggrund gehabt.
Ist das nicht verrückt, dass es eine emotionale Einbahnstraße ist, die Ernährung zu verändern? Also dass Nicht-Veganer oder Vegetarier Veganer und Vegetarier werden, aber die, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, seltenst wieder zurück zur normalen Ernährung kommen?
Na, das liegt ja vor allem darin, dass es wirklich auch gut tut und dass man auf vielen Ebenen das Gefühl hat, dass man besser ist, dass man ein besseres Gewissen hat gegenüber Umwelt und Tierwelt und dass ich zum Beispiel grundsätzlich auch diese Küche mittlerweile sehr gerne mag, weil ich brauche einfach aktuell viel Gemüse, viel Salat, viel Obst. Es macht mich energetischer. Und dennoch ist es natürlich so, die Vorstellung jetzt irgendwie zu sagen, ich gehe jetzt wieder zurück zu dem blutigen Rindersteak von einem Tier, was irgendwann mal Gefühle hatte, macht mich jetzt nicht an der Gedanke. Da möchte ich mich einfach grundsätzlich nicht mit beschäftigen.
Jetzt hast du Gefühl angesprochen. Also wir zwei, das würde funktionieren. Du lernst die Traumfrau kennen, in die du dich verknallst, Hals über Kopf. Die sieht toll aus, die hat einen tollen Job, die wohnt um die Ecke. Die ist genau optisch das, was dir gefällt, charakterlich. Und dann holt die ihr Leberwurstbrot raus.
Ja, solange sie das nicht isst, bevor wir irgendwie knutschen, ist das völlig okay.
Ansonsten darf sie.
Natürlich.
Würdest du versuchen, sie rumzukriegen?
Nee, aber ich glaube, sie würde früher oder später sowieso ganz gerne vegan essen, weil ich glaube, die Küche, den Platz, den lasse ich mir nicht nehmen, ob von meiner Traumfrau oder eben nicht. Und da kann sie gerne irgendwie separat noch auf dem Beistelltisch mit einer extra Platte ihr Steak brutzeln, aber es wird schon irgendwie vegan gekocht bei mir.
Aber pass mal auf, Freunde laden mich zum Essen ein, ja? Und ich weiß, bei denen gibt es Schweinerollbraten mit Klößen und Rotkraut. Da schreie ich Yippie, toll, vielen Dank für die Einladung. Ich habe diesen Geruch jetzt schon in der Nase am Sonntagmittag. Und dann wirst du auch eingeladen, weil wir in einer WG wohnen. Und dann kommen wir dorthin und dann machst du deine Blechdose auf und holst deine Sachen raus. Verstehst du, dass das bei einigen ankommen könnte als, der ist ja so ein bisschen asozial, also der nimmt ja bei uns gar nicht teil?
Ja, das sind so, glaube ich, so die Anfangserfahrungen, die ich hatte als Veganer, so vor 14 Jahren, wo das angefangen hat. Da hat man das manchmal irgendwie so ein bisschen mit Naserümpfen betrachtet, aber ich finde das eine Sache von Respekt. Solange irgendwie ich jedem seinen Schweinerollbraten gönne, sollte man mir auch irgendwie das Recht gönnen, dass ich halt eben den Schweinerollbraten nicht möchte und dann irgendwie ein Rezept aus Vegan-to-go esse.
Mhm. Meinst du, dass diesen Spleen, den du wirklich massentauglich gemacht hast, ein Spleen, der nachweislich gesund ist, so wie du es auch beschreibst, dass der irgendwann sich mal wieder umdrehen könnte? Also, dass wir uns in der Einbahnstraße alle umdrehen und zurücklaufen?
Ja, wenn ich anfange, vegetarisch und Fleischkochbücher zu machen, ja.
Sehr überzeugt von dir selber. Attila Hildmann ist mein Gast im HR1 Talk. So eine gute Million Kochbücher hat Attila Hildmann schon verkauft in seinem Leben, die Literatur zur veganen Ernährung. Wie hart ist es, dieses Buch zustande zu bekommen, das vor uns liegt, um Leuten eine große Freude zu bereiten, dass sie das in ihrer Küche aufmachen und nachkochen?
Mir geht das alles leicht von der Hand. Das heißt, aus mir sprudeln die Ideen. Ich habe Freude bei den Food-Shootings. Ich koche die Sachen gerne nochmal nach. Und für mich ist so ein Buch überhaupt keine Arbeit. Was Arbeit war, waren so die ersten 10 Jahre, wo du eigentlich gegen Widerstände gekämpft hast, wo es nicht lief, wo ich irgendwie 2 Uni-Jobs hatte und gleichzeitig studiert habe. Und letzten Endes irgendwie das für mich einfach so eine Sache war, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt einfach mal weiter und guck mal, wie weit es geht. Aber wo man nicht irgendwann gedacht hat, pass mal auf, man fährt irgendwie irgendwann 9-11er und ist irgendwie Millionär geworden, sondern wo man irgendwie dachte, ich bin froh, wenn ich meine 400 Euro Miete berappen kann im Monat. Und deswegen ist es für mich halt umso schöner, weil ich das Gefühl habe, dass es wirklich auch verdient ist. Also wenn ich jetzt nicht 10 Jahre lang hart an der Sache gearbeitet hätte und einfach mit irgendwas Geld verdienen würde, dann würde ich mich einfach nicht so gut fühlen auch.
Hat der Mann mit dem schnellen Auto und den Millionen auf dem Konto inzwischen auch ein Diplom fertig?
2 mündliche Prüfungen und dann darfst du mich nochmal fragen.
Das vegane Deutschland, das regierst du jetzt. Wann übernimmst du die vegane Weltherrschaft? Also wann kommt der McHildi in den Mc's-Restaurants?
Naja, ich glaube vor allem, dass es einfach erstmal so ist, dass ich ja einfach gute vegane Kochbücher schreibe und dass ich einfach lieber meine Arbeit habe und dass Menschen das wertschätzen, deswegen kaufen sie die Bücher und deswegen, sag ich mal, hast du diesen Einfluss. Die Karriere in Amerika, daran arbeite ich gerade. Ich war ja letztes Jahr 10 Wochen drüben und das ist alles sehr, sehr steinig dort. Vegan ist da nicht so trendig wie hier. Und da kriegst du dann irgendwie von Redaktionen und von nationalen TV-Sendern sowas wie, einen veganen Koch brauchen wir nicht. Das ist hier irgendwie, unsere Zuschauer wollen sowas nicht. Das heißt, da muss ich einfach hart arbeiten, habe mir wieder eine Challenge gesetzt, eine Herausforderung. Aber für mich geht es nicht um Herrschen oder sowas, sondern für mich geht es darum, dass man Gemüseküche etabliert und einfach eigenständig macht, dass Menschen zumindest eine Wahl haben, zu sagen, ich esse heute mal so gesund vegan nach Attila oder irgendwie was anderes. Darüber hinaus machen wir auch eine amerikanische TV-Show. Und die Challenge für mich persönlich ist einfach, in Hollywood bekannt zu werden. Ich will irgendwann Actionfilme machen in ein paar Jahren. Und da ist sicherlich die vegane Ernährung oder letzten Endes, was ich so mit den Büchern erreiche, ein gutes Instrument, um erstmal einfach Bekanntheit zu schaffen. Andere Leute machen das mit ihren Möpsen. Ich habe zumindest mal gute Kochbücher geschrieben und versuche halt so einfach bekannter zu werden.
Der Junge aus Berlin redet eben, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und das darf er am Ende der Sendung auch ganz intensiv. Das ist nämlich die Stelle, wo unsere Gäste etwas auswendig vortragen dürfen. Irgendein Satz, eine Philosophie, eine Weisheit. Was fällt dir ein spontan?
Ich habe ja in der Schule sehr gerne im Deutschunterricht teilgenommen und mich hat Goethes Faust sehr inspiriert. Und das ist so, glaube ich, das Einzige, was ich irgendwie auswendig kann. Das werde ich euch mal kurz vortragen. Moment. Habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor, heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe schon an die Zehen ja herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mich hier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen, mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freud entrissen. Bilde mir nicht ein, was recht zu bissen, bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch hab ich weder Gut noch Geld noch Ehr und Herrlichkeit der Welt, es möcht kein Hund so länger leben. Drum hab ich mich der Magie ergeben. Ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis werde kund, dass ich nicht länger und so weiter.
Ich wollte gerade sagen, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich, bis er fertig ist. Lieber Attila, herzlichen Dank für deinen Besuch.
Dankeschön.
Es hat viel Spaß gemacht.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.